Herzlich willkommen und hallo zu unserem Podcast In Principio. Wir, das bin ich, Christel Köhler, Neutestamentlerin.
Und das bin natürlich auch ich, Till Magnus Steiner, der Alttestamentler hier in der Runde. Und wir befinden uns in der Weihnachtszeit, also weiterhin frohe Weihnachten euch allen. Jetzt, wir sind angekommen bei dem Sonntag, der sich mit der heiligen Familie beschäftigt. Was liegt da näher, als über Familie zu reden? Und wir kennen das alle, es gibt in der Familie Ideal und Wirklichkeit und manchmal liegt das sehr, sehr weit auseinander. Und nicht anders ist es auch, wenn wir gleich die Bibeltexte besprechen werden. Da haben wir den Weisheitslehrer Jesus Sirach, der das Ideal aufstellt aus seiner Perspektive. Wir haben den Kolosserbrief, der die historische Wirklichkeit sehr ernst nimmt, aber trotzdem revolutionieren kann. Und wir treffen auf einem 12-jährigen kleinen Bengel namens Jesus, der sich mal ganz flott von seiner Familie entfernt, weil er ganz woanders sein muss.
Wie flott das wirklich ging mit dem Entfernen, können wir natürlich nicht beurteilen, aber wir werden im Evangeliumstext Lukas 2, Verse 41 bis 52 auf jeden Fall erleben, dass dieses Weglaufen oder Fernbleiben oder Zurückbleiben, müsste man eigentlich sagen, des jungen Jesus doch so einige Wellen schlägt. Aber das Evangelium ist ein bisschen komplexer als nur ein Kind, das vermeintlich verloren geht.
Genau, fangen wir also erstmal mit dem Ideal an, dem wir da begegnen. Und im ersten Schritt wollen wir uns dem Evangelium für Sonntag nähern, indem wir nur den Rahmen angucken. In unserem Fall sind das die Verse 41 im zweiten Kapitel und dann die Schlussverse 51 und 52. Denn da treffen wir auf die ideale jüdische Familie.
Es heißt hier nämlich, die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Passiafest nach Jerusalem. Das ist der erste Vers, den wir am Sonntag hören werden. Also es ist normal, dass die Eltern Jesu mit ihm dann am Ende auch zu diesem hohen Festtag nach Jerusalem pilgen, wie es dem Brauch oder zumindest der Aufforderung des Judentums entspricht.
Genau, Pessach ist ein Wallfahrtsfest und wir lernen, dass Jesus von Anfang an mit seiner Familie fromm dahingezogen ist und Pessach gefeiert hat, so wie sein Ende auch an Pessach sich ereignen wird, der große Bogen. Aber hier sind wir erstmal beim freudigen Ereignis eines Pessachfestes im Heranwachsen Jesu.
Wir haben aber gesagt, wir wollen den Rahmen in den Blick nehmen und zum Rahmen gehört natürlich nicht nur die eine Seite, sondern auch die andere Seite. Und deswegen die letzten Verse des Evangeliums, da heißt es dann nämlich, dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles in ihrem Herzen. Und Jesus wächst heran und die Weisheit nimmt zu und er findet Gefallen bei Gott und den Menschen.
Aber das spannende Wort ist natürlich, da schlagen alle Elternherzen direkt hoch, der 12-jährige, zukünftige, pubertierende Jesus ist gehorsam. Er kümmert sich um das, was seine Eltern von ihm erwarten und entwickelt sich prächtig unter der Richtlinie, unter der Erziehungsmacht seiner Eltern.
So wie du es jetzt gesagt hast, trifft es wahrscheinlich auch eher den Kern, den das Wort hier im Griechischen meint. Denn das Gehorsam, was hier steht, meint eigentlich sich unterwerfen. Und das bedeutet ja nichts anderes, als da gibt es eine Regel, da gibt es auch jemanden, der den Anspruch hat, eine Regel gültig aufzustellen. Und in diesem Fall der 12-jährige Knabe Jesus unterwirft sich dieser Regelung, vielleicht auch, weil er weiß, dagegen kommt er ohnehin nicht an, vielleicht aber auch, weil er sagt, naja, das gehört sich ja so. Jedenfalls willigt Jesus, mehr oder weniger zähneknirschend vielleicht, ein in die Regelung, die es da gibt. Er ist gehorsam.
Und man kann natürlich direkt die große Keule schwingen, wie Jesus Sirach, der Weisheitslehrer im Alten Testament, das macht. Und damit sind wir dann bei der ersten Lesung. Und darauf hinweisen, dass ja sogar im Dekalog geschrieben steht, im vierten Gebot, man soll Mutter und Vater ehren. Also im Endeffekt gehorsam sein.
Deswegen haben wir eingesetzt und gesagt, naja, das, was wir in dieser Rahmung des Evangeliumstextes finden, ist eigentlich das Idealbild einer jüdischen Familie und auch ein Idealbild eines Familiensystems, so könnte man vielleicht sagen.
Genau, diese Hierarchie wird ja perfekt ausgedrückt, wenn Jesus Sirach in Vers 2, damit fängt die Lesung am Sonntag an, sozusagen das Dekaloggebot einfach mal paraphrasiert. Vielleicht steigen wir direkt mit dem Vers einfach mal ein.
Sehr gerne. Hier heißt es, denn der Herr hat dem Vater Ehre verliehen bei den Kindern und das Recht der Mutter bei den Söhnen bestätigt.
Schon eine harte Nummer, weil im Endeffekt ist es eine göttliche Ordnung, die Jesus Sirach nochmal stark einpocht. Nebenbei, dass die erste große Einzelanweisung, die Jesus Sirach in seinem Buch gibt. Vorher behandelt er die Gottesfurcht, was das bedeutet, was Weisheit ist. Und dann sagt er, ja, das Paradebeispiel ist jetzt dafür, guckt mal genau, die Eltern sind durch Gottes Gebot besonders hervorgehoben. Und, das ist eine ganz interessante Sache bei Jesus Sirach, er hebt das Elterngebot somit zum Ort, an dem sich die Gottesbeziehung des Menschen, des Kindes bewahrheitet. Die Beziehung zu den Eltern ist der Ort, das macht uns Jesus Sirach sehr, sehr, sehr deutlich, der über die Gottesbeziehung entscheidet. Weil, und das ist ja der Satz, den wir gerade vorgelesen haben, der Herr hat dem Vater Ehre verliehen. Sozusagen, man kann es ganz krass sagen, das habe ich auch in meiner Kommentierung gemacht, die ihr natürlich auf unserer Homepage findet, habe ich gesagt, die Eltern werden sozusagen wie Götter eingesetzt, denen man natürlich folgen muss.
Interessanterweise ja beide Elternteile. Ne? Man könnte ja in gewisser Weise auch vermuten, das war so ein Punkt, wo ich ja nochmal gedacht habe, ja, das ist vielleicht ja für den einen oder anderen auch bemerkenswert, dass Jesus Sirach, und das macht er im ganzen Verlauf des Textes, immer beide Elternteile in den Blick nimmt. Und das, obwohl, das wissen wir auch, ein antikes, aber auch ein orientalisches Familiensystem natürlich erstmal sehr auf den Vater hin orientiert ist, der die Familie zusammenhält, das Haus zusammenhält, der auch derjenige ist, der für das wirtschaftliche Auskommen der Familie sorgt. Und trotzdem, in Anführungsstrichen trotzdem, sind beide Elternteile hier gleichberechtigt eigentlich immer genannt und sind dafür, also sind diejenigen, an deren Verhältnis sich eben genau die Gottesbeziehung auszeichnet.
Gleichberechtigt würde ich ein bisschen einschränken, weil natürlich hier das Gewicht doch auf dem Vater stärker liegt, in dem Denken von Jesus Sirach, der generell auch nicht als großer Frauenfreund bekannt ist. Aber es wird sehr,
das
sehr deutlich.
Das stimmt allerdings.
In der Gewichtung, die er ja aufmacht und was er Neues sagt. Denn im Dekaloggebot, im vierten Gebot der 10 Gebote, haben wir diese Aussage, ehre deinen Vater und deine Mutter oder ehre deine Eltern, dann wirst du lange leben im Land, das dein Herr dir gibt. Hier aber macht Jesus Sirach 3 Schritte vorwärts und sagt den krassen Satz, und da meine ich auch, dass das Gewicht wirklich auf den Vater gelegt, wer den Vater ehrt, sühnt Sünden. Eigentlich in der Kategorie, die mit Opfer verbunden ist, mit Umkehr etc. Nein, wer die Ehre des Vaters anerkennt, der sühnt Sünden. Also im Endeffekt die Unterordnung unter den Willen des Vaters ist notwendig, damit ich überhaupt mein Leben glücklich führen kann.
Das stimmt. Das, was Jesus Sirach hier dann in Bezug auf die Mutter schreibt, analog, wer seine Mutter ehrt, sammelt Schätze, ist ein bisschen weniger, sagen wir mal, fromm und ein bisschen weniger auf diese Gottesbeziehung hin ausgerichtet. Also da steckt sicher das Gewicht beim Vater. Das ist, sehe ich voll ein.
Und trotzdem ist Jesus Sirach auch in der Lesung am Sonntag, die wir hören, höchst relevant für unsere Zeit. Wir haben im ersten Teil, den wir hören, die Auslegung des Dekalogsgebot, was sehr stark, wirklich sehr stark motiviert wird, wenn deutlich gemacht wird, was alles Gutes hervorgeht, wenn man wirklich seine Eltern ehrt. Wir haben schon angesprochen, die Sünden werden gesühnt, die Schätze werden gesammelt. Man hat Freude an den Kindern, das Gebet wird erhört, man wird lange leben. Alles nebenbei Sachen, die auch einhergehen mit Gottesfurcht. Das ist ganz, ganz spannend. Also gerade die Begriffe Freude, langes Leben und Segen, das sind die 3 großen Früchte der Gottesfurcht am Anfang bei Jesus Sirach und die tauchen hier wieder auf, wenn es um das Gebot geht. Aber jetzt habe ich einen sehr, sehr langen Haken gemacht und wollte eigentlich zum zweiten Teil gehen. Entschuldigung für dieses Monologisieren. Ich wollte ja nämlich sagen, Jesus Sirach ist auch in unserer heutigen Zeit relevant, wenn man den zweiten Teil der Lesung anguckt.
Also auch in seiner Zeit ganz offenbar, denn die Frage danach, was passiert, wenn sich die Kräfteverhältnisse verändern in einem Familiensystem, die stellt sich Jesus Sirach und wir erleben das vielleicht in unserer heutigen Zeit noch viel krasser, wo Familien auch örtlich nicht mehr zusammenwohnen und wo sich dann durch ja auch die Distanz, die man vielleicht zwischeneinander hat, rein räumlich, diese Frage oder diese Situation noch eindeutiger darstellt, dass sich Dinge verändern im Verhältnis zueinander. Und Jesus Sirach spielt hier auf die Situation an, wenn die alten Eltern, hier ist tatsächlich auch wieder der Vater sehr im Fokus, wenn also der Vater tatsächlich im Alter ist Und ja, man kann auch in gewisser Weise sagen, wenn er an, hier heißt es, wenn er an Verstand verliert, wenn er nicht mehr ganz die Kraft hat, wie plötzlich die Kinder, was mache ich denn dann?
Genau, das ist höchst aktuell, wie wir alle wissen, unsere Gesellschaft, die überaltert, mit Demenz zu kämpfen hat, Pflegeheim, Pflegesituation, Pflegegeld. Und hier macht Jesus Sirach sehr, sehr deutlich, was auch im Dekalog mitgemeint ist. Diese Beziehung von Kindern zu ihren Eltern ist nichts, was nach der Pubertät aufhört, sondern gilt bis zu einem Lebensende, weil es eine Gemeinschaft konstituiert, die eben bis zum Lebensende der Eltern weiterwirkt und damit auch ein Sozialgefüge ist, was gerade im damaligen Kontext, wo es keine soziale Versicherung gab etc., grundlegend wichtig war für das Gefüge der Gesellschaft.
Und das ist tatsächlich die perfekte Überleitung natürlich zur zweiten Lesung aus dem Kolosserbrief. Wir sind in Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 21. Und wir werden heute vor allen Dingen die letzten Verse in den Fokus nehmen. Die Auslegung findet ihr zum gesamten Text, aber wir nehmen mal die hinteren vier Verse in den Blick.
Und weil es vier Verse sind, haben wir gedacht, die lesen wir einfach mal vor, damit sie uns bei uns, damit sie wirklich bei uns im Ohr sind und dann können wir darüber in Ruhe reden. Also, ich setze ein beim Kolosserbrief, Kapitel 3, ab Vers 18 bis 21. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt die Frauen und seid nicht erbittert gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden.
Gunter Fleischer hat in der Auslegung zu diesem Text geschrieben, alle kriegen ein bisschen ihr Fett weg. Und tatsächlich ist es auch ein bisschen so, weil bei allen wird irgendwie eine sehr, sehr klare Regelung getroffen, worum es hier eigentlich geht. Ja, also jeder kriegt eine klare Verhaltensanweisung, dem anderen gegenüber, nicht immer alle auf alle bezogen, aber doch sehr klar. Es sind Ausrufezeichen dahinter, es sind Aufforderungen, es sind Verhaltensregeln, die uns hier präsentiert werden.
Eigentlich ist das nichts Revolutionäres. Das ist eine Haustafel, so nennt man das, wie es damals in der griechischen Welt gar nicht unüblich war. Ein Haus mit seiner Hierarchie wird nochmal dargestellt und klar definiert, wer welche Rolle hat. Jetzt kommt hier aber etwas Revolutionäres, sowohl im Verhältnis von Mann und Frau zueinander, als auch im Verhältnis der Väter und der Kinder auf das Tableau. Da lohnt es sich doch mal nachzuspüren, wo die Bibel uns da auf einmal doch Revolutionäres in so anscheinend Normalen anbietet.
Das Besondere ist ganz sicher an diesem kleinen Haustafelabschnitt des Paulus oder im Namen des Paulus geschrieben, dass hier wirklich alle konkret in den Blick geraten, alle eben diese Aufforderung haben und das sich übrigens noch fortsetzt. Also wenn man den Text ein bisschen drumherum noch liest, dann geht es sogar um die Sklaven und die Herren, die auch alle Anweisungen bekommen. Also wirklich alle sind, und das ist wichtig, aufeinander bezogen. Die klassische antike Haustafel geht tatsächlich vom Vater als dem Haupt der Familie aus. Ein Motiv, das der Kolosserbrief auch auf Christus an anderen Stellen ganz stark anwendet. Christus, das Haupt der Kirche. Aber hier geht es nicht darum, dass der Vater alleine derjenige ist, auf den alles hingeordnet ist, sondern man ist einander zugeordnet. Es gibt wirklich diese Form eines familiären Systems. Und auch eines familiären, ja, Sorgens umeinander.
Beim Lesen, als ich mich vorbereitet habe auf den Text, kam es mir wie so ein Ping-Pong vor. Ehrlich mal gesagt. Ich mache es mal deutlich an den ersten beiden Sätzen. Weil man liest erstmal, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Und dann schluckt man und sagt, jo, ah, das kann man heute nicht mehr so sagen, ne? Aber dann kommt dieses, nach dem Ping, das Pong, ihr Männer liebt die Frauen. Und das ist ja genau etwas unglaublich Revolutionäres in der damaligen Zeit, dass da auf einmal eine Liebesbeziehung thematisiert wird, die so gar nicht passt zu diesem Untergeordnetsein.
Jetzt ist natürlich die Aufforderung zu lieben was anderes, als wenn das auch wirklich aus freien Stücken und herzlich rüberkommt. Ne, da sind wir uns auch einig. Aber dass es so beschrieben wird, also es gibt quasi eine Form der Pflicht, so wie die Frauen sich unterordnen sollen. Man könnte hier übrigens auch gehorsam sein sollen, sagen, weil das der gleiche Begriff ist wie auch im Lukas-Evangelium, von dem wir eben gesprochen haben. Also es gibt eine Pflicht quasi zur Unterordnung, aber es gibt eben auch die Pflicht zur Liebe. Ja, also nicht hart zu sein, das sagt ja der zweite Teil des Verses, auch nicht erbittert zu sein, sondern eine gewisse Form der Haltung und des Miteinanders tatsächlich als grundlegend zu begreifen.
Und ja, ich weiß, der Begriff der Liebe wird inflationär benutzt bei uns, nicht nur bei uns im Podcast, wenn wir über den Johannesbrief zum Beispiel reden, sondern generell in der Kirche. Aber hier lohnt es sich mal, den ganzen Text am Sonntag aufmerksam nachzuverfolgen, weil der Begriff der Liebe kommt im ersten Teil, den wir jetzt nicht ausführlich besprechen, sehr, sehr deutlich vor, weil er ja sozusagen das Proprium der christlichen Gemeinschaft ist, wie christliche Gemeinschaft, wie die einzelnen Glieder zusammenwirken sollen. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Das ist die größte Tugend der Gemeinschaft der Christen. Und genau das wird aufgenommen in Bezug, wie die Männer sich gegenüber den Frauen verhalten sollen.
Wir nehmen den ersten Teil wirklich nicht ganz auf, keine Sorge. Aber wir müssen es vielleicht noch an der einen Stelle nochmal erklären. Dieses bekleidet, das ist das Wort, also ein klassisches Taufmotiv, also zieht Christus an wie ein Gewand. Und wenn hier der Autor des Kolosserbriefes sagt, bekleidet euch mit der Liebe, dann meint er, wenn ihr ja Christen geworden seid, wenn ihr getauft worden seid, wenn ihr dieses weiße Taufkleid angezogen habt, dann ist das was Äußerliches. Aber was innerlich passiert ist, dass ihr in diese Liebe hineinwächst und dass die Liebe zu eurem Lebensprinzip wird. Deswegen auch die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Ähnlich wie Jesus Sirach eigentlich sagt, dass das Verhältnis zu den Eltern, die Gottesfurcht symbolisiert, zum Ausdruck bringt, ist es hier so, dass die Liebe, die man einander zuteil werden lässt, die eine Grundhaltung ist, wirklich auch das Verhältnis zu Christus ausdrückt.
So, von den 4 Versen, die wir vorgelesen haben, haben wir jetzt 2 genauer angeguckt. Uns verbleiben also 2. Und das passt wunderbar für den Aufbau unserer Folge, weil diese 2 Verse werden uns jetzt überleiten zum Evangelium. Da fehlt ja uns noch der entscheidende Part der Geschichte. Aber verbleiben wir kurz bei den Versen 20 und 21. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden.
Hier ist mit dem Gehorchen tatsächlich ein Hören auf gemeint, nicht ein Unterwerfen. Das ist auch nochmal spannend, ist nicht das gleiche wie Gehorsam. Aber auch hier wird auf den Kindern mitgeteilt, dass ihr Verhältnis zu den Eltern etwas mit ihrem Verhältnis am Ende zu Gott zu tun hat. Aber das Revolutionäre ist eigentlich, dass die Kinder überhaupt als Subjekte in dieser Art und Weise mit in den Blick genommen werden. Denn Kinder, das muss man auch einfach sagen, sind in der Antike ja erstmal da, aber eigentlich ohne eine größere, sagen wir mal, Bedeutung fürs Haus, die mehren den Haushalt. Aber sie haben nicht so eine Rolle klar definiert, wie man das jetzt von anderen im Haus erwarten würde.
Genau, die Aufgabe in der Antike von Kindern ist erstmal, sich einzufügen in das Sozialgefüge und zu gehorchen. Natürlich gab es auch früher schon Debatten, wie streng man Kinder erziehen muss und ob man da mal was durchgehen lassen darf. Aber, und hier äußert sich der Autor des Kolosserbriefes sehr gut in der damaligen Linie und sagt ganz klar, und das ist erst bemerkenswert auch für uns heute, wo wir erstmal schlucken vielleicht, Kinder müssen sich in allem unterordnen, also vollständig. So, und dann kommt aber das, was ich wieder als revolutionär beschreiben möchte, es gibt eben auch die andere Seite, die Erwachsenen, der Hausherr ist eben nicht nur Hausherr, sondern er ist auch Vater in Beziehung zu seinen Kindern und er muss auf sie eingehen. Er muss sie eben wirklich als Subjekte wahrnehmen. Er soll sie nicht einschüchtern. Er kann nicht mit Gewalt einfach regieren im Haushalt. Und er ist dafür da, sie nicht mutlos werden zu lassen, sondern eben zu ermutigen, also sozusagen zu selbstständigen Menschen großzuziehen.
Um vielleicht die erste Lesung und die zweite Lesung jetzt nochmal zusammenzudenken, wir erleben ein Familiensystem, was uns vorgestellt wird in beiden Texten, das sehr klar sagt, an dem Verhältnis zueinander entscheidet sich euer Verhältnis zu Gott beziehungsweise bildet sich euer Verhältnis zu Gott ab. Und so traditionell das jeweils geprägt ist, haben wir auch festgestellt, es gibt auch immer ein Aufbrechen dieses eigentlich Traditionellen, könnte man sagen. Am deutlichsten ist es natürlich hier im Kolosserbrief, gerade auch nochmal mit dem letzten Vers, die Väter, die nicht einschüchtern sollen, sondern eigentlich dafür sorgen sollen, dass die Kinder mutig werden, dass sie auch in eine Form der Selbstständigkeit geraten. Also es ist irgendwie ein bekanntes System, auf dem aufgebaut wird, aber das Aufbrechen dieses Systems ist das, was wir dann im Mittelteil des Lukas-Evangeliums par excellence vorgeführt bekommen, im Verhältnis zwischen Jesus und seinen Eltern und dem restlichen System, in das er da trifft, nämlich den Tempel.
Man kann wahrlich sagen, dass in dieser Geschichte Jesus nicht mutlos wirkt, sondern sehr selbstständig und eben, wie es passend ist in der damaligen Zeit, als 12-Jähriger gerade an der Schwelle zum Erwachsensein steht Und nun, das ist ja auch bemerkenswert, beim Lukas-Evangelium sozusagen das erste Mal öffentlich auftritt. Am Sonntag hören wir in Lukas-Evangelium die ersten Worte Jesu. Aber jetzt überhole ich mich. Vielleicht gucken wir, überhole ich mich selbst in der Erklärung. Vielleicht gucken wir mal genau an, was da passiert.
Wir haben mit dem Rahmen ja schon gesagt, die Eltern Jesu, die gehen jedes Jahr zum Pessachfest nach Jerusalem. So weit, so gut. Und jetzt, so weit, so gut, sie ziehen natürlich auch wieder zurück. Auch das gehört dazu. Und auf dem Rückweg ist es jetzt irgendwie so, dass Jesus also in Jerusalem bleibt, ohne dass die Eltern das mitbekommen. Und in diesem Pilgerstrom, wo man immer mal nach vorne und nach hinten läuft, da fällt das zunächst mal nicht auf. Und auch die Eltern sind erstmal nicht beunruhigt, als sie ihn nicht sofort sehen. Sie reisen mal bis zum Ende des Tages und gucken dann, ob er sich nicht in der Gruppe derer aufhält, die man so kennt. Freunde, Verwandte etc.
Genau, was ich eben gesagt hatte. Er ist in einem Alter, wo er eine gewisse Selbstständigkeit schon hat. Deshalb müssen wir jetzt gar keinen Vorwurf den Eltern dagegenüber machen, sondern sagen, ja, der wird schon mitlaufen bei den Bekannten und der Familie. Ein gewisses Grundvertrauen kann man auch den Eltern hier zusprechen, die was erzählt wird gegenüber Jesus. Wie gesagt, Jesus ist überhaupt nicht mutlos, sondern, da wird etwas Faszinierendes erzählt, er bleibt im Tempel, aber nicht nur so als kleiner Knabe, der da rumrennt, sondern er tritt auf einmal auf, hört den Lehrenden dazu. Der Tempel ist ja der Ort der Gelehrsamkeit schlechthin des Judentums damals. Er hört zu, er stellt Fragen, er ist ein guter Schüler und, das ist die Pointe meiner Ansicht nach, er ist ein guter Schüler und ein guter Lehrer, weil auf einmal dieser 12-Jährige gibt weise Antworten und alle sagen, wow, was passiert hier denn?
Man merkt hier sehr schön, dass es eine typische Lukas-Szene ist. Es ist sein Sondergut. Das zeigt sich schon an der Formulierung, Jesus sitzt mitten unter den Lehrern. Also er sucht die Menge und er befindet sich einfach immer inmitten der Szenerie. Er ist jemand, um den sich die anderen auch scharen. Er hat auch keine Berührungsängste, keine Sorge, hier irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Also er ist da, er hört zu, er stellt Fragen und trotzdem, du hast zwar gesagt, das Schülerverhältnis, aber auch dieses Schülerverhältnis ist ja eigentlich schon umgedreht, denn normalerweise würde der Schüler zu Füßen sitzen, aber nur zuhören, vielleicht Fragen stellen, aber sicherlich das Wort ergreifen.
Und jetzt ist eine furchtbare Leerstelle im Text. Denn ehrlich gesagt, man will doch wissen, was die Antworten Jesu da sind. Das wäre doch absolute Begeisterung, wenn wir da direkt im Evangelium die ersten Worte Jesu wären eine Schrifterklärung. Da würde dann nicht nur das Herz des Exegeten hier bei mir hochschlagen, sondern es wäre ein toller Einstieg. Aber nein, die Szene geht noch weiter. Und das erste Wort passiert eben im Kontext der Familie. Die Familie findet ihn nun im Tempel und erstmal macht die Mutter dann Vorwurf und sagt, Kind, warum hast du uns das angetan? Sieh, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Also erstmal, Kind, das war aber überhaupt nicht okay, was du da gemacht hast. Auch bewusst das Wort Technon hier, Kind. Er wird sozusagen in den Worten der Maria klein gemacht wieder.
Hier trifft ja genau das ein, was die Hanna bei der Darbringung Jesu im Tempel den Eltern auch ankündigt, besonders der Mutter ankündigt, ja, dass also das wie ein Schwert durch sie hindurchfahren wird, der Schmerz, der auch daraus entsteht, dass sie dieses besondere Kind im Erwachsenwerden begleitet. Und hier zeigt sich sofort, worum es hier geht, denn es ist ein Schmerz. Nicht ein Schmerz, weil das Kind zwischendurch verloren gegangen ist, sondern der eigentliche Schmerz setzt ja erst jetzt in der Antwort Jesu ein. Denn er oder die Antwort ist eine Frage Jesu, das sind seine ersten Worte. Jesus sagt zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht?
Also, geil, oder? Also, als Eltern würde ich da einfach stehen und sagen, was? Wir haben uns Sorgen gemacht, wir haben Schmerzen gehabt. Was machst du denn? Du musst bei uns sein. Und jetzt stellt der Bengel sozusagen eine Gegenfrage, und die auch noch als Vorwurf ganz klar markiert ist.
Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Wie eine Selbstverständlichkeit.
Also eine Selbstverständlichkeit, die auch sogar ein bisschen humoristisch bei der ganzen Sache ist. Weil wenn wir dann diesen schönen Bogen lesen, siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sagt, ich war doch bei meinem Vater. Was wollt ihr denn? Ich bin doch im Tempel.
Frech könnte man an der Stelle auch ein bisschen Jesus bezeichnen oder als ungezogen. Aber natürlich ist es ein sehr pointierter Auftritt, den uns der Evangelist hier miterleben lässt, der uns ja auch zeigt, naja, auf der einen Seite wächst dieses Kind Jesus heran in einer Familie, die in gewisser Weise diesem jüdischen Idealbild entspricht. die fromm ist, die tut, was dem Herrn gefällt. Auch Jesus wächst am Ende so auf. Er findet Gefallen bei Gott und den Menschen, heißt es in Vers 52. Aber hier ist eben irgendwie auch diese Gebrochenheit der Figur, die eben doch nicht in ein Raster hineinpasst, das vielleicht aufgestellt wird, natürlich sofort zu erleben. Dieses Kind ist doch am Ende sehr viel anders, als man sich ein normales Kind in dem Alter und wahrscheinlich auch in den Jahren davor und danach im Heranwachsen vorstellt. Er hat seine eigenen Vorstellungen und er hat sein ganz eigenes Zugehörigkeitsgefühl. Und das ist, und das finde ich ja spannend, einerseits auf diese beiden, Josef und Maria, hingeordnet, ne, auf Vater und Mutter, und gleichzeitig eben noch auf den anderen Vater, in dessen Haus er sich hier in Jerusalem befindet.
Also ist doch wirklich ein Glücksfall für uns, dass wir am Fest der Heiligen Familie dieses Evangelium lesen können und auch da sehen, wie kompliziert und schön Familie sein kann und gerade da ein Zusammenspiel ist von dem Gehorsam und der Freiheit eines Kindes in dieser Familie, was beides angespielt wird und beides wunderbar verortet ist in der Beziehung des 12-jährigen Jesus zu seinen Eltern, aber auch zu seinem himmlischen Vater, zwischen seinem Heimatort in der Welt und dem Heimatort Gottes in der Welt, wo Jesus seinen Platz findet. So, ich mache jetzt keinen Fehler und suche nicht irgendwelche Erziehungstipps aus den drei Texten raus, sondern, wenn du mir den Vortritt lässt, Christel, nehme ich aus dem Evangelium, also Lukas 2, diesen Vers 46 mit. Da haben wir eben den mutigen Sohn, Jesus Christus, der sich von seiner Familie entfernt und er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Ich will diesen Vers mitnehmen, weil sich darin etwas ausdrückt, nicht wie Familie sein soll, nicht wie man als Kind sein soll, sondern wie man als Christ sein soll, finde ich. Wir begegnen hier einem lernbegierigen Jesus. Er tritt dort nicht auf und predigt, sondern er setzt sich hin, hört zu und stellt Fragen. Etwas durch und durch, das passt auch sehr gut zum Rahmen des Evangeliums, etwas durch und durch Jüdisches. Das Wichtigste in der jüdischen Diskussionskultur sind nämlich nicht die Antworten, sondern die Fragen. Und Jesus stellt Fragen. Er will verstehen. Er sucht den Dialog. Und er will lernen. Und aus den Fragen heraus ist er aber auch befähigt, Antworten zu geben. Und ich finde es toll, dass das Lukas-Evangelium uns hier beim ersten öffentlichen Auftritt Jesu deutlich macht, Jesus Christus, dem wir nachfolgen, er ist lernbegierig. Und das müssen wir als Christen auch sein. Wir müssen lernbegierig sein, so wie wir es in dieser Folge gemacht haben mit den Familienbildern in den drei verschiedenen Texten, dem nachzuspüren, zu gucken, was da konservativ ist, was da progressiv ist, was da neu ist, wo Aufbrüche drin sind, was bedeutet das und immer weiter sich in diese Texte hinein zu vertiefen, sie immer weiter zu entdecken und lernbegierig zu sein. Und das ist eine unglaublich tolle Aufforderung. Ich weiß, das ist jetzt wenig weihnachtlich und hilft jetzt auch nicht als Erziehungstipp, da wollen wir ja auch nicht hin. Aber Christen, ihr sollt lernbegierig sein. Das ist so eine tolle Botschaft, die ich aus diesem Evangelium für mich mitnehmen kann und möchte.
Ich gehe in eine ähnliche Richtung und nehme den Vers 13 aus dem Kolosser-Text mit, den wir ja so gar nicht in den Blick genommen haben, diesen ersten Teil. Da heißt es, ertragt einander und vergebt einander. Und dieser, das ist tatsächlich sogar nur der halbe Vers, aber das ist, glaube ich, ein gutes Motto, wenn man in Familie unterwegs ist, wenn man in Gemeinde unterwegs ist. Es gibt immer im Arbeitskontext, auch in Freundeskreisen ist es so, es gibt immer Momente, wo man denjenigen, so gerne man ihn hat oder so viel Respekt man ihm auch gegenüberbringt, wo man den anderen einfach erträgt, weil irgendwas schwierig ist oder was einen auch belastet, das steckt ja in dem Wort ertragen auch drin. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, ich vergebe eine Situation, ja, die vielleicht schlecht gelaufen ist, wo irgendwas zwischen uns steht. Und weil es aber eine Aufforderung an jeden ist, hier im Kolosserbrief, an jeden in dieser Gemeinde, an jeden, der gesagt hat, ich bin Christ, ich ziehe dieses Taufkleid an, ich ziehe Christus an, ist es eben auch was sich gegeneinander wieder aufhebt. Also wo jeder mal in die Situation bekommt, dass man selber derjenige oder diejenige ist, die ein anderer ertragen muss. Und vielleicht auch da, wo andere einem etwas vergeben müssen, weil man tatsächlich irgendetwas falsch getan hat oder ein falsches Wort gefunden hat. Und dieses gegenseitige Ertragen und Vergeben, Das ist das, was am Ende jedes gute Beziehungssystem, jedes tragfähige Beziehungssystem auszeichnet.
Danke für deinen Gedanken und für deinen Bibelvers, den du mit uns geteilt hast. Und euch herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt, uns ertragen habt und gemeinsam mit uns die drei Bibeltexte entdeckt habt. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Bis dahin wünschen wir euch wie immer viel Freude beim Bibelentdecken.